Sendung!
Das Ende kommt mit einem Knall. 13.000 Tonnen Stahl fallen in sich zusammen, als die Förderbrücke F60 im Tagebau Jenschwalde im Winter gesprengt wird. Das Kohleland Lausitz verschwindet nach 160 Jahren. Und um die Zukunft der Energieregion wird gerade hart gerungen. Noch hat die LEAG etwa 6.000 Mitarbeiter. Ein Teil von ihnen soll weiterarbeiten, auch ohne Kohle. In einem klimafreundlicheren Gaskraftwerk idealerweise, das neu gebaut für stabile Stromversorgung im Zeitalter der volatilen Erneuerbaren sorgen soll. Noch vor knapp einem Jahr hatte Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche in Schwarze Pumpe dies den Kumpeln zugesichert.
Was ganz wichtig ist für die Region hier: Gaskraftwerke in der Lausitz werden gebraucht und sie werden auch gebaut und wir werden dafür sorgen, dass die Ausschreibungsbedingungen so sind, dass sie investieren können.
Mittlerweile gibt es einen Gesetzentwurf, der einen sogenannten Südbonus für die industriestärkeren Regionen zwischen Nordrhein-Westfalen und Bayern vorsieht. Die Lausitz also bei den Ausschreibungen benachteiligt, warnt LEAG-Betriebsrat Thoralf Smith.
Und das bereitet uns Sorge und aus Sorge wird jetzt blanke Panik. Wie geht's hier weiter? Wir brauchen Arbeitsplätze für die junge Generation. Wir brauchen eine Zukunft. Und vor diesem Hintergrund haben wir uns ja heute versammelt, um dem Ausdruck zu verleihen. So kann es nicht weitergehen.
Die LEAG bildet weiter aus, unter anderem Nils Herrmann und Emily Ackermann, die die Entwicklung kritisch sehen.
Na, im ersten Sinne geht es dann um unsere Zukunft. Wir sind ja hier hingekommen zur LEAG, haben unsere Ausbildung begonnen und natürlich soll es nach der abgeschlossenen Ausbildung auch weitergehen. Und das sehen wir hier gerade nicht richtig.
Wird die Lausitz, wird ihr hier in Schwarze Pumpe gesehen in dieser Diskussion?
Ich denke eher, dass wir vernachlässigt werden. Also es wurde vorher irgendwie mal zur Debatte gebracht oder zur Sprache gebracht, aber tatsächlich werden wir hier meines Erachtens nicht wirklich wahrgenommen.
Der enorme Zuwachs an erneuerbarer Energie löst nicht das Grundproblem der Energiewende in Deutschland, Strom jederzeit und in großer Menge preiswert verfügbar zu haben, auch wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint. Die sogenannte Grundlastabsicherung soll nach dem Kohleausstieg über Gaskraftwerke erfolgen, die perspektivisch mit grünem Wasserstoff befeuert werden können, je nach Bedarf. Auf Regelungen dazu wartet das Land seit fast 5 Jahren. Auch die LEAG steht dafür in den Startlöchern. Für die Energieregion Lausitz und mögliche Folgeinvestitionen sieht LEAG-Betriebsrat Smith für den Fall des Leerausgehens eine düstere Zukunft.
Das wäre katastrophal. Sie haben ja die vielen jungen Leute gesehen. Wir haben hier eine gute Ausbildung. Die setzen darauf, hier zukünftig einen Job zu kriegen. Wir haben zum Beispiel Mittel, was für die Entschädigung bereitgestellt worden ist, jetzt schon ausgegeben. Dafür war es ja auch gedacht. Und haben die ersten jungen Mitarbeiter ausgebildet zum Gasoperator Kraftwerke. Die Ausbildung ist fertig. Die warten jetzt drauf, dass das auch umgesetzt wird und dass sie hier einsteigen können. Das ist also eine Grundvoraussetzung für die Region, hier auch nach vorne zu kommen.
Der Strukturwandel der Lausitz ist in vollem Gange. 10,3 Milliarden Euro pumpt der Bund nach Südbrandenburg, um Ängste zu nehmen und neue Wirtschaftszweige aufzubauen. In der Kohlekommission, die den Ausstieg mühsam vorbereitet hatte, saß vor 6 Jahren auch Spremmergs Bürgermeisterin Christine Herntier. Sie sieht die Vereinbarungen von damals und die Entwicklung seitdem mit Sorge.
Das ist ein großes Versprechen an alle Kohlereviere. Und es ist ja bekannt, dass die Lausitz die schlechtesten Standortbedingungen hat. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass hier nichts abreißt. Und das droht gerade, dass hier etwas abreißt. Geld hin, Geld her, mein Spruch, den kennen Sie ja, häng irgendwo einen Sack Geld hin, dann kannst du zuschauen, wie man sich darunter prügelt. Und wenn jemand denkt, mit der Inaussichtstellung von viel Geld sind die strukturellen Probleme gelöst, vor allen Dingen die Schaffung neuer Wertschöpfungsketten und dann noch in so einer kurzen Zeit, der denkt oder springt definitiv zu kurz.
Fast 5 Milliarden Euro fließen allein nach Cottbus, eine Stadt, die gerade zu einer der dynamischsten Deutschlands gekürt wurde. Eine Unimedizin startet in diesem Herbst. Ein Science Park mit Forschung und Wertschöpfung soll auf einem Flugplatz am Rand der Stadt entstehen. Am sichtbarsten allerdings ist gerade das ICE-Bahnwerk der Deutschen Bahn AG, direkt neben dem Hauptbahnhof, wo bis Jahresende die zweite über 500 Meter lange Halle für Zugrevisionen aus dem Boden wächst. Projektleiter ist Carsten Burmeister.
Wir sind mit dem Projekt ganz stolz.
weil wir glauben, dass wir zeigen können, dass Strukturwandel funktionieren kann, dass wir erfolgreich Strukturwandel machen können und dass er auch einfach greifbar ist. Wir sehen die Ergebnisse. Wir haben ja eine Region vorgetroffen, die uns sehr, sehr dabei unterstützt hat, so ein Projekt auch umzusetzen. Das ist heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich. Aber hier haben halt alle an einem Strang gezogen und damit können wir wirklich auch einen großen Mehrwert für die Region schaffen. Am Ende werden wir 1200 Ausbildungs- und Arbeitsplätze schaffen. Wir bringen das modernste Fahrzeug der DB AG her, den ICE4, 137 Fahrzeuge in der Flotte. Die werden alle ihre großen und kleinen Revisionen im Zielbild hier in Cottbus bekommen. Und damit hat die Region eben auch einen großen Anteil, ja, auch an einem Zukunftsmarkt, an einem Zukunftsgeschäft. Und da sind wir ganz stolz drauf, dass wir Teil davon sein können und dass wir aber auch Teil hier in dieser Region sein können.
In einem alten Hangar am Flugplatz wird gedacht und geschweißt. Die Firma PyroPower, mehrfach preisgekrönt, hat ein Verfahren entwickelt, in dem klimafreundlich hochreine Pflanzenkohle entsteht und nebenher Strom und Wärme erzeugt werden kann, praktisch CO2-frei. Gerade arbeitet man für einen Auftraggeber in Schwerin. Sebastian Kiesling, einer der beiden Geschäftsführer, hat einen besonderen Blick auf die letzten Jahre des Wandels in seiner Heimat.
Wenn man sich unsere Projekte anschaut, die eher ja dezentral sind, die sich ganz gezielt auch an kleinere Kommunen, Gemeinden, aber auch Firmen, auch egal ob jetzt im Industrie- oder im Gewerbebereich richten, da sieht man schon, dass die Hürden bei unseren Kunden oder Projektpartnern andere sind, als man sie zumindest gefühlt bei den Großprojekten hat. Also die Großprojekte, die werden mit sehr, sehr viel Vehemenz verfolgt und da sieht man richtig, da ist Wille dahinter. Andere Sachen, die vielleicht kleiner sind, dauern länger, haben andere, zumindest gefühlt andere Prozesse, müssen andere Nachweise bringen und somit sehen wir da die Umsetzung eher verzögert an.
Beispiel Welzow. In der Stadt am Rand des gleichnamigen Tagebaus ist wenig spürbar vom Wandel, erzählt uns Bürgermeister Hilmar Miesbach.
Das größte Problem, was wir haben einen Altersdurchschnitt von 55 plus. Mhm. Wir haben jetzt gerade mal noch zwei Lebensmittelmärkte und ansonsten ist an Einkaufsmöglichkeiten so gut wie nichts vorhanden hier in Welzow. Baumarkt haben wir nicht, Optiker haben wir nicht, Bekleidungsläden haben wir nicht.
Nun sind Sie noch nicht so elendlange Bürgermeister, aber sind ja Welzower. Spüren Sie was, dass in dieser ganzen Phase des großen, oft beredeten Aufschwungs Ihre Stadt auch was jetzt davon hat, dass es nochmal einen neuen Schwung gibt?
Nein, absolut nicht. Kann ich so nicht belegen oder bestätigen. Einer der Punkte, wo man das dann vielleicht merken könnte, dass hier was passiert an Strukturwandel, Strukturentwicklung, da fahren wir jetzt gleich durch. Das sind die Gewerbegebiete, die wir hier haben, wo wir im Prinzip drei Firmen, die sich angesiedelt haben und über 50% der Fläche ist frei, finden wir keine Investoren. Was darauf zurückzuführen ist, dass wir infrastrukturell, also was die Straßenanbindung ist, wir haben keine Straßenverbindung, die auch nur ansatzweise geeignet ist, gewerblichen Verkehr abzubilden. Das haben wir nicht.
Sinnbildlich für Welzows Problem steht der Flugplatz. Von Wehrmacht bis sowjetischen Streitkräften militärisch genutzt, ist der Platz heute kontaminiert in komplizierter Eigentümerstruktur und kann nicht weiterentwickelt werden zu einem Industriegebiet, was die Stadt gern hätte. Die Förderprozesse seien zu kompliziert, die Verfahren zu langwierig. Nun soll erneut eine Machbarkeitsstudie durchgeführt werden. Die Stimmung in der Stadt zeugt verständlich von wenig Aufbruchsgeist.
Wir spüren neue Fehler, die hier gemacht werden. In der Region. Hier tut sich nichts. Wir sehen diese Politiker, die wir hier wollen, Fragen stellen, die sehen wir nicht in den Regionen. Und wenn die nicht herkommen, dann dürfen wir sie beim nächsten, die sind unwählbar in Zukunft.
Welzow war ein Knotenpunkt. Da sind Leute hierher gekommen, um zu arbeiten aus Hoyerswerda, aus Spremberg, aus Cottbus, Senftenberg. Alle hatten Arbeit, die Welzow sowieso. Das ist ja alles nicht mehr, weil alles kaputt gemacht wurde. Alles nicht mehr da. Da habe ich Wehmut und Wut noch dazu.
Von Anfang an war klar, dass die Region in ihrem Wandel einbezogen werden soll, was die Verteilung der üppigen Fördermittel angeht. Dafür gibt es eine Gesellschaft namens Wirtschaftsregion Lausitz, unter deren Regie in Werkstätten mit breiter Beteiligung diskutiert wird, welche Förderanträge eher sinnvoll oder eben nicht sinnvoll erscheinen. Es geht am Ende um einen Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort mit neuen nachhaltigen Jobs, aber auch die Verbesserung der Lebensqualität, um die Lausitz attraktiver zu machen. Großer Anspruch, kritisch beäugte Umsetzung, gerade was langwierige Prozesse angeht. Sebastian Kiesling wäre der Wunschpartner für Welzows Bürgermeister, was den Flugplatz angeht. Seine Pflanzenkohle könnte auf natürliche Weise den Boden sanieren. Zugleich wären Strom- und Wärmeversorgung möglich. Aber es dauert eben alles sehr lange.
Wenn diese Gelder tatsächlich schnell bereitstehen würden, dann könnte dieses Projekt schon weiter sein. Das sehen wir in anderen Regionen schneller. Und zwar nicht unbedingt Regionen mit großen Fördermitteln. Also das ist nicht unbedingt der Hemmschuh dahinter. Sondern ich glaube, der Hemmschuh ist eher eine Einstellung zur Zukunft. Es ist auch eine große Bürde, so viel Geld sinnvoll zu verwalten und einzubringen. Das sehen wir durchaus. Das ist eigentlich genau das, wofür natürlich auch dieses immense Geld stehen soll.
Zwei Untersuchungen geben außerdem zu denken. Das Institut für Bau-, Stadt- und Raumforschung hatte im letzten Herbst eine umfangreiche Studie vorgelegt, in der Kommunen aller deutschen Kohlereviere befragt wurden. Die Lausitz ist dabei die Region, in der selbst Kommunalverwaltungen nur zu 18% dem Strukturwandel optimistisch oder sehr optimistisch gegenüberstehen. Die Zahlen des Deutschen Gewerkschaftsbundes sind noch bemerkenswerter. Er befragt seit Jahren 14- bis 16-Jährige in der Lausitz. Mehr als 90% der Befragten fühlen sich demnach über den Strukturwandel schlecht informiert und nicht genügend einbezogen. Matthias Löhr ist der DGB-Chef in Südbrandenburg. Er sieht ein grundsätzliches Problem.
Es ist eigentlich die größte Herausforderung, dass wir den jungen Leuten ein Stück weit aufzeigen müssen. Ihr habt hier Chancen, da sehe ich die Schulen, da sehe ich die Berufsschulen, aber wir müssen ihnen auch die Möglichkeit geben, mitzugestalten. Sie müssen sich ernsthaft in diesen Strukturwandel mit einbringen können. Und wenn die jungen Leute sagen, sie fühlen sich nicht informiert, dann sind das ja eigentlich zwei Generationen. Das sind sozusagen die 14-, 15-, 16-Jährigen, die wir im Kern, im Schwerpunkt befragen. Das gilt dann aber offensichtlich auch für die Elterngeneration. Also auch zu Hause wird dann nicht wirklich tiefgründig über dieses Thema gesprochen. Und das heißt, wir müssen die Kommunikation hier in der Lausitz, ich sage nochmal die Binnenkommunikation, darüber müssen wir ernsthaft reden, die muss sich verändern.
Wenn wir uns die Stadt Cottbus angucken, da wird viel investiert. Die Kleinstädte und die ländlichen Regionen ein paar Kilometer vor den Stadttoren, da ist das natürlich nicht so umfänglich der Fall. Merken Sie das auch bei der Befragung der Jugend, dass es da ein Gefälle gibt?
Ja, da nehmen wir schon nochmal Unterschiede wahr, weil wir natürlich mit Blick auf die Strukturmittel auch ein großes Stadt-Land-Gefälle haben. Hier in Cottbus, Sie haben es gerade gesagt, da wird enorm viel investiert. Ich glaube, die 4 Milliarden sind sogar die Unterkante, die Sie erwähnt haben. Aber gehen Sie sozusagen dann in die Kleinstädte oder in die Mittelzentren, da ist der Strukturwandel doch noch sehr weit weg und wenig erlebbar. Und auch da, glaube ich, müssen wir den Strukturwandel nachsteuern.
Am Leichhardt-Gymnasium in Cottbus steht die 10. Klasse vor der Entscheidung, gehen oder bleiben. Also zunächst Beruf oder weiter mit dem Abi. Am Rande des Sportunterrichts erzählen sie darüber, wie es ihnen mit dem Wandel geht.
Naja, also man bekommt schon sehr viel mit, vor allem jetzt, was so an Projekten stattfindet. Aber ich finde wirklich, dass man so als Kind und Jugendlicher sehr wenig einbezogen wird. Man wird klar gern immer ein bisschen mithelfen oder irgendwas dran machen. Aber es ist halt wirklich schwer, auch weil das noch so starke Themen sind, wo man sich sehr schwer einbinden kann. Aber trotzdem, glaube ich, als Jugendlicher würde man gern da mitmachen und mithelfen, ja.
Wir kriegen es zwar mit, aber kriegen nicht die Fülle an Informationen, die wir vielleicht bräuchten, um uns damit einzubringen oder eine große Idee davon zu bekommen, was es für uns bedeutet.
Als ich hier auf die Schule gekommen bin, habe ich mir gedacht, na okay, ich will aus Cottbus raus, ich werde hier definitiv nicht weiter wohnen. Aber mittlerweile bin ich echt am Überlegen, vielleicht sogar wirklich hier zu bleiben, wenn sich gewisse Jobmöglichkeiten in Cottbus noch öffnen, was Ausbildung und Studium angeht.
Das ICE-Bahnwerk als eine der Optionen will 2027 seine Leistung hochfahren. Trotz Fachkräftemangels, auch in der Lausitz, soll der Personalhunger nicht auf Kosten der Mittelständler in der Region gehen. Die Bahn hat von der LEAG eine Ausbildungsstätte übernommen, setzt auf Kohleumsteiger und Rückkehrer, wie Sebastian Oehlert-Proksch einer ist. Der Cottbusser hatte seiner Heimat eigentlich längst den Rücken gekehrt und ist nun wieder da.
Ich bin eigentlich so der klassische Rückkehrer. Ich bin vor 12 Jahren, war die Auftragslage ja schlecht, dann durfte ich für das Unternehmen in anderen Werken weiterarbeiten und bin dann vor 12 Jahren nach Krefeld gegangen, also von Diesel-Lokwerk in ein ICE-Werk. Dann dort meinen Werdegang gehabt und bin jetzt vor 2 Jahren wieder zurückgekehrt.
6 Jahre ist der Beschluss über den Kohleausstieg nun alt. Genauso lange laufen die massiv geförderten Versuche, aus Revieren zukunftsfeste neue Industrieregionen zu machen. In der überwiegend monostrukturierten Lausitz sind diese Versuche vielerorts längst zu sichtbaren Ergebnissen geworden. Aber die Antwort auf die Frage, ob Leuchttürme in der Lage sein können, eine ganze Region mitzureißen, die steht noch aus. In der Akzeptanz des tiefgreifenden Wandels gibt es im Moment jedenfalls ein starkes Stadt-Land-Gefälle.
Eine Reportage von Andreas Rausch zur Kohleregion Lausitz.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.